Thema der Predigt lautet heute, ja, es lautet Nachfolge. Und ich weiß nicht, wie es euch persönlich mit diesem Thema geht. Ich kann mir vorstellen, dass einige so total dann Feuer und Flamme sind und sagen, jawohl, Jesus folgen ist super, auf in den Kampf. Es kann aber auch sein, dass es bei manchen so ist, dass sie das Thema langweilig, anstrengend, uninteressant finden und dass sie sogar sich nicht getrauen, das in ihrem christlichen Kreis, in Gemeinde oder jemand anderen, der Christ ist, zu erzählen, weil man dann ja vielleicht so den Eindruck bekommen könnte, derjenige, der ist ja vollkommen ungeistlich. Oder vielleicht wäre es auch so, dass ihr sagt, ja, ich möchte Jesus gern nachfolgen, aber im Grunde weiß ich gar nicht, wie das überhaupt geht. Wie sieht Jesus Nachfolge? Jesus ist Nachfolge elementar wichtig. Er verbindet ganz selbstverständlich unseren Glauben mit der Nachfolge. Glaube ohne Nachfolge gibt es überhaupt nicht. Ist nicht denkbar, ist nicht möglich. Und weil es Jesus so wichtig ist, dass wir ihm nachfolgen, und weil es auch zu seiner Zeit schon ganz schräge Vorstellungen über Nachfolge gab, möchte er, dass wir das richtige Verständnis davon bekommen. Und deswegen erzählt er auch bei 3 Begegnungen mit Menschen, die er hat, was eigentlich Nachfolge bedeutet. Und wir wollen uns heute diesen Abschnitt aus Lukas 9, die Verse 57 bis 62, mal näher anschauen. Also Jesus hat mehrere Begegnungen mit Menschen und die erste Begegnung, die er hat, da geht es darum, da spricht Jesus, was Nachfolge ist und er sagt, Nachfolge ist im Grunde Verzicht und Vertrauen. Als Jesus mit seinen Jüngern, also auf dem Weg nach Jerusalem sich befindet, da spricht ihm plötzlich ein Mann an und der sagt, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Im Matthäus-Evangelium, die Parallelstelle dazu, erfahren wir, dass dieser Mann ein Schriftgelehrter ist. Und es liegt sehr nahe, dass dieser Mann ein pharisäischer Schriftgelehrter ist, also ein Pharisäer. Und da kann man sagen, ist doch genial. Endlich mal ein Pharisäer, der nicht dauernd an Jesus herumnörgelt und der wirklich bedingungslos bereit ist, Jesus nachzufolgen. Der unerschrocken ihm folgen will, egal was kommt. Und anstelle, dass Jesus so gleich hellauf begeistert ist, super, komm, folgt mir nach, sagt er eigentlich etwas, was erstmal irritierend ist. Er sagt, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Scheint so zu sein, oder die Reaktion von Jesus können wir so verstehen, dass es scheinbar so ist, dass der Pharisäer zwar begeistert von Jesus ist, aber dass ihm scheinbar nicht voll bewusst ist, was die Nachfolge für ihn bedeuten könnte. Und deswegen möchte Jesus nicht, dass dieser Mann nur aufgrund so eines Abenteuer-Nostalgie ihm folgt, und nachher, wenn es dann irgendwie Schwierigkeiten gibt, auf Jesus zukommt und dann sagt, ja, du hast mir gar nicht das Kleingedruckte mitgeteilt. Und Jesus macht ganz klar, sagt ihm ganz ehrlich und offen, das bedeutet Nachfolge. Und Jesus macht deutlich, dass Nachfolge erstmal Verzicht ist. Nicht, wie man vielleicht meinen könnte, Armut. Das könnte er nämlich daraus rückfolgen aus dieser Aussage, dass er keinen Platz hat, wo er sich hinlegen kann, wo er schlafen kann und so. Das passt nicht, denn viele palästinensischen Juden damals, die waren recht arm. Aber obwohl sie arm war, hatten sie immer einen Platz, ein Dach über dem Kopf und konnten da schlafen. Und Jesus selbst hat ja kein wirkliches Zuhause mehr gehabt, seitdem er gepilgert ist, sondern er hatte auch keine Einnahmen gehabt durch seine Zimmermannstätigkeit, das fehlte ihm. Sondern er war immer auf der Gastfreundschaft von anderen aus angewiesen, auf die Hilfe von anderen angewiesen, auf das Geld von anderen angewiesen. Und deswegen, aufgrund seines Stils, von dem er so, den sich dieser Mann natürlich abgeguckt hat, sagt er dann, es geht hier nicht um Armut, sondern es geht um Verzicht. Wenn du mir nachfolgst, kann das bedeuten, dass du auf sehr viel verzichten musst. Was bedeutet das für uns? Wenn wir nachfolgen, kann das bedeuten, dass wir auch auf Dinge, Menschen, geliebte Verhältnisse oder anderes verzichten müssen. Wir müssen loslassen, und das ist die Absicht von Jesus, damit wir die Hände frei bekommen, um neue Sachen in Empfang zu nehmen, damit wir Jesus auch dann folgen können. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die Ärztin war und die geplant hat, in die Mission nach Tansania als Ärztin zu gehen. Und eine ganze Zeit vorher, als sie sich mit der Sache beschäftigt hat, also bevor sie ausreisen sollte, ging sie nochmal durch ihre Wohnung und hat so Jesus ganz bewusst gefragt, auf was soll ich eigentlich jetzt verzichten? Was willst du, was soll ich loslassen, damit ich ungehindert dir folgen kann? Und dann hat sie sich so in ihrer Wohnung umgeschaut und dann ist ihr Blick auf ihre Geige gefallen. Und man muss wissen, die Frau, das war ihre zweitgrößte Leidenschaft, Geige spielen. Hat ihr sehr viel bedeutet. Und als sie dann auf diese Geige geguckt hat, da wusste sie mit einem Schlag, ich werde mit meiner Geige nie nach Afrika gehen können. Niemals. Denn das ist so ein empfindliches Instrument, das kann ich nicht in diesem Klima, in einem ungewohnten Klima mitnehmen, die geht kaputt. Und dann hat sie über einen längeren Prozess dann sich durchgerungen und entschieden, dass sie nicht zu Hause bleibt wegen der Geige, sondern dass sie in die Mission geht. Und lange Zeit später, als sie schon in der Mission war und mal wieder zurückkam, hat sie mir dann gesagt, das war hart, die Entscheidung war hart. Aber ich habe es nie bereut, dass ich wegen der Geige zu Hause geblieben ist. Gott hat mir so viel mehr geschenkt durch die Mission, als wenn ich zu Hause geblieben wäre. Und das, da merkt man auch, es setzt auch etwas voraus. Wenn wir sagen, wir verzichten für Jesus auf irgendetwas, dann ist es ganz entscheidend, dass wir Jesus auch vertrauen. Und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir wissen, dass wenn wir das loslassen, was wir da loslassen sollen, dann werden wir Jesus vertrauen, dann wissen wir, der wird uns etwas Besseres schenken. Wir werden zwar was opfern, aber das, was wir dann aufgegeben haben oder was wir geschenkt bekommen, ist dann nichts im Vergleich für dem, was wir aufgegeben haben für ihn. Weil wir haben keinen geizigen Gott, der hat alles Gott, sondern wir haben einen großzügigen, einen total verschenkenden Gott. Wenn wir Mühe haben, Jesus nachzufolgen, dann sollten wir nicht daran arbeiten, gehorsamer zu werden. Das kann manchmal auch unser Liebesverhältnis ändern, unser Verhältnis zu Jesus. Aber es ist viel wichtiger, dass wir unser Verhältnis mit Jesus haben, dass wir zu einem Liebesverhältnis durchdringen, verstehen, wie sehr wir geliebt sind von Jesus. Das ist die Voraussetzung, dass wir ihn auch lieben können. Und je mehr wir lernen, das loszulassen, desto mehr wächst auch das Vertrauen zu Jesus. Und dann macht dieser Sinn, den wir haben als Lernfest, dass wir die Welt nicht mehr lieben sollen als Jesus, macht dann auch Sinn, weil wir sagen, nee, das Wichtigste in meinem Leben ist Jesus. Und deswegen folge ich ihm auch nach. Jesus macht deutlich, dass Nachfolge auch mit Verzicht zu tun haben kann. Doch wenn wir für Jesus verzichten, dann bedeutet es nicht unbedingt, das habe ich schon gesagt, Verlust, sondern es kann Gewinn sein. Weil sich dadurch der Gewinn ist, dass wir auch unsere Beziehung zu Jesus vertiefen, dass wir ihn mehr lieben werden, als wir es vorher getan haben. Und ich möchte euch einen Tipp weitergeben, was mir auch hilft. Ich finde es wichtig, einfach manchmal, wenn man sich fragt, oder es hilft manchmal zurückzublicken, sagen, wo hat es denn was gebracht? Oder wie ist denn das verlaufen damals, wo ich vor 1, 2 oder 3 Jahren oder noch länger ein Opfer für Jesus gebracht habe? Wo ich etwas gebracht habe, was mir wirklich schwer gefallen ist. Und weil in dem Moment, wo man vor dieser vor diesem Opfer steht, das man gibt, dann hat man das Gefühl, das ist das Größte, was ich jetzt loslassen muss. Und lohnt sich das? Werde ich je wieder einen Ersatz dafür bekommen? Stimmt das, was Jesus sagt? Und dann ist es hilfreich, mal nach Jahren, nachdem man dieses Opfer gebracht hat, mal zurückzuschauen und zu fragen, wie ist es denn heute? War das Opfer wirklich so schlimm? Oder ist es vielleicht sogar so, dass du sagst, nein, es war ein Opfer, ja, aber heute sehe ich das ganz anders. Wie diese Ärztin, die das im Nachhinein gesagt hat. Ich persönlich, oder als Bea und ich in den Vollzeitdienst war, war das ähnlich. Sicheren Job aufgeben. Und dann gehst du und du weißt nicht, was kommt. Und dann kommen auch Schwierigkeiten und Probleme. Und jetzt rückblicken die ganzen Jahre. Die Schwierigkeiten sind nie schön und die Widerstände, dass man lebt und den Ärger und so weiter. Aber ich kann im Nachhinein sagen, wenn ich zurückblicke, Dinge, die vor 2, 3 Jahren waren, ich bin sogar dankbar für das, was ich teilweise erleben musste. Weil ich habe mich verändert. Ich wurde beschenkt durch diese Möglichkeit, die ich vielleicht nie bekommen hätte, wenn ich nicht in dem vollzeitlichen Dienst gewesen wäre. Oder was ich gelernt habe, meine Beziehung zu Jesus, die Abhängigkeit, ist es was anderes geworden. Also guckt mal einfach zurück. Und das macht mich Mut, dann, wenn Gott euch wieder herausfordert und sagt, komm, folgt mir nach, opfere wieder was, dass ihr dann sagen könnt, damals hat es funktioniert. Und Jesus das wieder fordert, dann wird er auch heute mir wieder helfen. Jesus hat dann eine zweite Begegnung. Und jetzt diesmal ist es so, dass ein junger Mann nicht auf Jesus zukommt, sondern Jesus geht hin und spricht diesen jungen Mann ganz direkt an. Und diesmal geht es um den Bereich, sich führen zu lassen. Dieser junge Mann sagt Jesus spricht den jungen Mann an, komm, folge mir nach. Und der junge Mann antwortete, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes, das er jetzt aufrichten will. Die Schwierigkeit in diesem Gespräch ist, dass man im Grunde nicht genau weiß, ist der Vater schon tot? Liegt er im Sterben? Ist er tot? Oder lebt der Vater noch? Und genau diese ungeklärte Situation, das führt dazu, dass es viele unterschiedliche Kommentare zu diesem Text gibt. Ich habe da einige gelesen und will euch sagen, welche Schlussfolgerungen ich daraus ziehe. Aber erstmal zum Verständnis. Wie war denn damals eine Beerdigung in Israel? Also wenn jemand gestorben ist, dann war das nicht so wie bei uns, dann konnte man den Leichnam hier nicht 2 Wochen in ein Kühlhaus lassen. Es gab kein Kühlhaus, der Körper wäre schon verwest. Also es bedeutete, dass man diese Person relativ schnell, nachdem er gestorben wird, beerdigen musste. So, das war aber der erste Schritt der Beerdigung. Nur ist das Begräbnis wurde beerdigt und dann ein Jahr später ist man hingegangen, hat die Knochen wieder ausgegraben und dann kamen die in ein Kästchen rein und dann wurden die in eine Mauernische in der Grabkammer gestellt. Jetzt verstehen wir das. Und dann aus diesem Hintergrund schlussfolgert ein Kommentar dann, dass der Mann zwar das erste Begräbnis schon hinter sich hatte, der Vater war gerade gestorben, aber jetzt würde es darum gehen, dass er das zweite Begräbnis jetzt in Angriff nimmt, also den Vater wirklich da in die Mauernische zu bringen. Und das wäre der Grund. So, jetzt kriegt man aber an der Stelle ein bisschen ein Problem, denn dann müsste Jesus das 4. Gebot, Vater und Mutter zu ehren, außer Kraft setzen. Weil das gehörte dazu, zu der Beerdigung, war wichtig, weil man seinen Eltern Ehre erweist. Und natürlich könnte man sagen, Jesus könnte, natürlich hat er die Macht und die Vollmacht, er könnte jetzt dieses Gebot außer Kraft setzen, nur abändern, könnte alles machen. Aber Jesus sagt an einer Stelle, dass er niemals ein Tüpfelchen das Gesetz verändern würde. Also es passt nicht ganz. Aus meiner Sicht, und das sagen andere Kommentatoren, ist es viel logischer, dass dieser Vater von dem jungen Mann noch gar nicht gestorben ist. Sondern, dass da die, dass es noch, dass der wahrscheinlich jung ist, der Mann, der Vater auch noch jünger und dass der noch am Leben ist. Und bis der Vater gestorben ist, könnte es noch sehr lange dauern. Und das Grundproblem dieses Mannes scheint es eigentlich zu sein, dass er Jesus nicht wirklich folgen möchte und das dann so vorschiebt, so praktisch als Alibi. Und wenn es dann nicht der Vater wäre, würde irgendetwas anderes raussuchen, würde sagen, das ist es oder das, ich muss da was machen. Und Jesus möchte, dass wir uns von ihm führen lassen, dass wir auf ihn hören und das tun, was er sagt. Dass Jesus die erste Priorität in unserem Leben hat und alles andere sich unten drunter unterordnet. Wie sieht das praktisch aus? Das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt wir sind. Wenn wir gerade in der Schule sind und irgendwann fertig sind, eine Ausbildung machen oder ein Studium und so weiter, dann ist es wichtig zu fragen, Jesus, was willst du denn mit mir machen? FSJ, das wir machen, müssen wir wissen, Jesus, was willst du denn? Wo soll es mal hingehen? Dass wir ihn mit einbeziehen. Wenn wir beruflich immer noch voll im Saft sind und dann hat das auch eine Auswirkung auf unseren, beruflichen Werdegang. Es kann zum Beispiel sein, dass wir sagen, einen gut dotierten Job, der mir angeboten wird, darauf verzichte ich, weil ich jetzt gerade auch voll in der Gemeinde engagiert bin und ich werde gebraucht. Kann sein. Es kann aber auch bedeuten, dass wir eine Stelle annehmen, die uns so absorbiert in unserem Beruf, dass wir nicht mehr eine Zeit haben, irgendwie in der Gemeinde noch aktiv zu sein. In meiner vorhergehenden Gemeinde gab es einen leitenden Oberarzt. Und es war wirklich, dass der Mann wäre ein fähiger Leitender, ein fähiger Ältester gewesen. Wir hätten ihn super gut gebrauchen können. Doch er lehnte diese Aufgabe ab, nach langen Wegen und so weiter. Und er hatte gesagt, nein, Björn, ich bin beruflich so eingespannt, ich schaffe es nicht. Ich brauche diese Zeit im Gottesdienst, um hier zu sein. Ich spende und ich bete, aber ich schaffe das nicht. Und er hat von Gott gezeigt bekommen, nein, es ist nicht dran. Und das ist dann auch gut. Es ist also, und das ist mir auch mal, um das deutlich mal, es geht mir nicht um geistlichen Bereich und nicht geistlichen Bereich. Früher hat man oft so den Geistbereich so viel höher gegangen, gab man den Spruch, naja, wer wirklich Gott, Jesus folgt, der wird zuerst mal Missionar oder Missionarin. Und wenn er das nicht wird, dann wird er Prediger. Und wenn nichts wird, macht er halt Kinderstunde. Ja, so war das, wirklich. Und das ist ein totaler Quatsch. Es geht darum, wo will Gott einen haben? Also, dass man wirklich fragt, will Jesus mich denn haben? Und das ist so entscheidend, dass wir darauf hören, Jesus, was soll ich tun? Und nicht, ob es geistlich, ungeistlich, Beruf ist. Also alles ist geistlich, was wir machen. Und es ist auch nicht so, dass wenn wir irgendwann mal in Rente gehen, da sagen ja viele, jetzt bin ich in Rente, jetzt lasse ich mal alles fallen, brauche nichts zu machen. Mit unserem Renteneintritt ändert auch nicht die Führung Gottes in unserem Leben. Die Nachfolge ändert nicht. Wenn Jesus uns führt, dann geht das darüber hinaus. Ich habe bei einer Konferenz schon viele Jahre her ein älteres Ehepaar mal erlebt. Hat mich sehr beeindruckt. Die beiden haben sehr intensiv in der Gemeinde gearbeitet und dann sind die in den Ruhestand gekommen, in die Rente eingetreten. Und dann haben sie Gott einfach ganz neu gefragt, Jesus, wo willst du uns denn jetzt vielleicht gebrauchen? Ist was Neues dran? Und nicht bleiben wir in der Gemeinde, arbeiten noch mit nach unseren Kräften oder willst du was anderes? Und dann kam sie haben sich bereit erklärt, dass Jesus sie gebrauchen kann. Und dann kam einige Zeit später eine Anfrage aus einer weiter entfernten Gemeinde, das war eine Brüdergemeinde, da kannte man das. Und dann wurde gesagt, hier, wir sind eine neu gegründete Gemeinde. Und wir haben eigentlich keine erfahrenen Leiter in der Gemeindeleitung. Und dieser Mann hat das. Und haben gefragt, kannst du nicht kommen und kannst das machen? Kannst du diesen Job nicht mal eine Zeit lang bei uns anleiten, uns helfen und führen? Und was haben die Leute gemacht? Die haben ihr Haus verkauft und sind in diesen Ort gezogen, wo die Gemeinde war, haben dort eine Mietwohnung genommen und haben sich eingebracht. Das finde ich faszinierend, ja? Nicht zu sagen, ich bleibe mal immer, das ist immer so, und nein, offen zu sein. Es kann aber genauso sein, dass, wenn ihr Rentner seid, dass ihr dort bleiben sollt, wo ihr seid. Also wie gesagt, es geht hier nicht um geistig, ungeistlich und wie und dass man nur das machen soll, was schwer ist, sondern es geht darum, dass man weiß, das, was Jesus will von mir, das wird er mir zeigen und dann mache ich das. Und wenn wir dann bereit sind, sagen Jesus, ja, ich bin bereit, dass du mich führen kannst, wohin du willst, dann ist es genau das, was Jesus unter Nachfolge versteht. Diese Bereitschaft, diese Offenheit. In einer letzten Begegnung spricht Jesus einen weiteren Aspekt an. Und das habe ich mal so genannt. Da geht es eigentlich um den richtigen Blick. Und wenn nicht, geht es um einen Blickwechsel, den wir brauchen. Da heißt es, ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Um zu verstehen, was Jesus hier mit dem sagen will, muss man erstmal verstehen, was ist denn das für ein Flug damals gewesen? Wir denken sofort an so ein Riesending und so. Nee, das war ganz anders. Das war, früher waren da zwei Ochsen vorne und dann waren die verbunden mit einem Stab, das war so ganz leicht, und den hat man, und an dem Stab am Ende war dann praktisch diese Kufen, die eben diese Furchen, die den Acker umgegraben hat. So, das war also der Stab, den hat man mit einer Hand festgehalten, der war ganz leicht, das war nicht schwer, und deswegen konnte man auch, wenn ein Stein oder Fels war, konnte man dann einfach hochheben und dann darüber heben. Und mit derselben Hand hat man also einerseits die Tiefe der Furchen gegraben, andererseits hat man auch die Ochsen damit gelenkt. Mit der anderen Hand hat man dann die störrischen Ochsen angetrieben. Da hatte man so einen 2 Meter langen Treibstock und da hat man immer das gemacht. So. Und das Besondere war immer, dass wenn man jetzt gepflügt hat, dass dann der Pflüger durch die 2 Ochsen durchgucken musste, um zu gucken, wo laufe ich denn lang? Wo ist denn jetzt der Weg? Das war so die Absicht. Und das Entscheidende war, er durfte in dem Moment, wo er da am Pflügen war, nicht so gucken, mal gucken, oh, was habe ich denn alles so gemacht, dann hätte er schiefe Furchen gezogen. Ihr kennt, also jeder, der mal Rasen mäht, der kennt das, ne? Wenn ihr anfangt, also wenn ich hier Rasen mähe, dann geht das immer so, und wenn ich mal gucken, was hast du schon alles geleistet, dann gibt es einen Bogen. Also man darf mal kurz gucken, aber ist so wichtig, danach weiter zu gucken. Und Jesus will uns mit diesem Bild sagen, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass wir dann nicht zurückblicken, sondern wir sollen ihm im Blick haben, wir sollen das Ziel vor Augen haben. Und dann kann man sagen, was ist denn, was meint denn Jesus mit diesem Zurückblicken? Und das ist so ein bisschen, was Sabine auch hatte in ihrem Bild mit den Muscheln, wo eine Muschel so ein Loch hatte. Es gibt Dinge, oder es sind Dinge, die zurückblicken, die uns abhalten, das sind Situationen, das sind Menschen. Das ist zum Beispiel auch unvergebene Schuld, Sünde, Unversöhnlichkeiten von unserer Seite aus, schlechte Gewohnheiten, Egoismus, Süchte oder irgendetwas. Es kann alles sein, was, wo wir spüren, das nimmt uns emotional so gefangen, dass wir nicht mehr den Blick nach vorne haben. Wir verlieren das Ziel bei Jesus aus den Augen. Und jetzt kann man ja sagen, ja, dürfen wir denn gar nicht zurückblicken, aber wir haben da Sachen, die uns beschäftigen und so weiter. Nee, das meint Jesus überhaupt nicht. Jesus fordert uns hier nicht dazu auf, hier vergess mal alles, was da in der Vergangenheit war und so weiter und verdräng das und das ist alles gut und folg mir nach. Nein, wenn wir merken, dass uns Dinge, Menschen bremsen, dann sollten wir das angehen, damit wir wieder frei werden, nach vorne zu gucken. Und wenn wir uns Zeit nehmen dafür, wenn wir sagen, ich gehe in Seelsorge, ich bearbeite Dinge, dann sollen wir uns bewusst machen, dass das niemals Zeitverschwendung ist. Es ist niemals Zeitverschwendung, dass wir dafür Zeit investieren. Es ist ganz elementar wichtig, dass wir das machen. Und es ist sogar so, dass es sogar Teil unserer Nachfolge ist, dass Jesus sogar sagt, ich möchte, dass du das, was du hast, wo du Probleme, Schwierigkeiten hast, dass du das aufarbeitest, dass du dich zum Beispiel von negativen Beziehungen löst, damit du wieder mir nachfolgen kannst. Also Nachfolge ist gleichzeitig dieses Bearbeiten der Vergangenheit. Und für mich ist das wie so ein beim Autorennen, Boxenstopp. Die Gisela kennt sich super gut aus, wisst ihr vielleicht gar nicht, aber sie liebt Autorennen. Aber es ist ja so, beim Autorennen, da müssen die Fahrer irgendwann in den Boxenstopp. Ist ganz wichtig, ne? Und das Entscheidende ist, dass sie im richtigen Moment den Boxenstopp machen. Und wenn sie das machen, können die Rennfahrer wieder richtig durchstarten. Ein Boxenstopp zur richtigen Zeit entscheidet über Sieg oder Niederlage des Fahrers. Und so ist das auch in unserem Leben. Diesen Stopp, den wir einbauen, ist immer noch Nachfolge. Auch wenn wir nicht den Eindruck haben, es geht voran. Nein, es ist wichtig, um wieder nachfolgen zu können. Und ich habe es schon angesprochen, es braucht auch noch dieses Ziel, das wir haben. Wenn ihr euch Menschen anschaut, die etwas Großes geschaffen haben oder die etwas Großes schaffen wollen, dann ist es immer so, dass diese Menschen ein großes Ziel hatten, eine Vision, die hatten immer was vor sich und dem sind sie nachgegangen. Und sie haben alles investiert, alles, Zeit, Geld, Energie, Kraft, zum Teil haben sie sogar ihr Leben geopfert, damit sie dieses Ziel erreichen können. Keine Entbehrung, kein Verzicht sind ihnen zu groß gewesen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel hat sie so motiviert, dass für sie alles andere zweitrangig geworden ist. In unserer Nachfolge ist es, finde ich, ganz genauso. Wenn wir nicht wissen, wofür wir leben, warum wir Jesus nachfolgen sollen, dann werden wir das immer nur halbherzig tun. Es wird uns nicht begeistern, es lässt uns kalt und wir werden keine Erfüllung in unserem Glauben erleben. Jesus spricht deswegen genau von diesem großen Ziel. Er sagt zu dem zweiten und dritten Mann, jetzt beginnt das Reich Gottes. Also mit dem Kommen Jesus ist das Reich Gottes angebrochen, mit ihm selbst. Und das endet dann, wenn er das zweite Mal wiederkommt. Wir befinden uns, also wir, wie diese Jünger, befinden uns gerade in dieser Zwischenzeit, wo Gottes Reich gerade gebaut wird. Und das ist am Wachsen, auch wenn wir das nicht immer sehen, auch weil es unsichtbar ist. Aber es geht um dieses Reich Gottes, oder wie Jesus sagt, die Herrschaft Gottes, und die bricht auf. Und dieses Reich wächst ständig und es ist so ein gewaltiges Reich. Und das Faszinierende ist, dass Jesus im Bau dieses Reiches die drei Männer einbauen will, aber er will auch dich und mich mit einbauen. Und deswegen ist wichtig, dass wir mehr verstehen, was für ein herrliches Ziel auf uns wartet. Dieses Ziel, das ist größer, schöner, als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, wenn uns das bewusster wird, dann werden wir auch sagen, der verlohnt es sich wirklich. Es geht um die Herrlichkeit Gottes, um die Ewigkeit und sein Reich, das kommt. Und noch ein letzter kurzer Gedanke zur Nachfolge. Und das ist mir ganz wichtig. Nachfolge ist nie Überforderung. Ganz allgemein ist es immer so, wenn Jesus etwas von uns verlangt, er sagt, tu das oder mach das, lass das sein, verändere das und so, dann gibt er uns immer alles das dazu, was wir brauchen, um das zu machen zu können, was er möchte. Jesus stellt uns nichts ein Auto mit leerem Tank vor die Nase und sagen, jetzt fahr mal los. Wenn Jesus von uns etwas fordert, dann kriegen wir ein vollgetanktes Auto, das niemals leer wird, vorgestellt. Wir können es reinsetzen, wir können losfahren. Wenn Jesus uns also auffordert, komm, folge mir nach, dann werden wir mit allem ausgerüstet, um Jesus auch so nachfolgen zu können, wie wir das können, wie wir das sollen. Und wichtig, wie jemand nachfolgt, ist ganz unterschiedlich. Meine Nachfolge sieht anders aus wie eure Nachfolge. Ihr seid im ganzen Kontext. Es ist eine individuelle Nachfolge, wie Jesus euch führt. Und ich bin bezeugt, dass wenn wir immer wieder mehr Gottes Liebe verstehen zu uns, wenn wir uns immer mehr auf sein Ziel ausrichten, dass wir dann wirklich gern verzichten wollen. Wir werden nach seinem Willen leben und wir werden mit Leidenschaft ihm folgen. Und wir werden dann erleben, oft im Nachblick, es gab nichts Besseres in unserem Leben, als Jesus zu folgen. Amen.